Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Stefanie Rode im Studio. Herzlich willkommen. Putin kann weiter regieren. Wenig überraschend. Aber eine Überraschung gab es dann doch. Und zwar, wie sichtbar der Protest gegen ihn wurde bei der Wahl. Mehr dazu gleich. Außerdem, die EU investiert Milliarden in Ägypten, auch damit weniger Geflüchtete nach Europa kommen. Wie der Deal genau aussieht, den Ursula von der Leyen in Kairo unterzeichnet hat, das erfahren Sie hier. Und was die Zeitungen von morgen kommentieren, das fassen wir dann in der Presseschau um kurz vor 11:30 zusammen. Los aber geht es mit einem Bundeskanzler auf schwieriger Mission, zuerst in Jordanien und dann in Israel. Die USA und Deutschland sind die letzten Staaten von Gewicht, die weiterhin an der Seite Israels stehen. Beide liefern weiter massenweise Waffen für den Krieg in Gaza. Verbal aber gehen beide etwas mehr auf Distanz zur israelischen Regierung. Netanyahu solle sein Vorgehen im Gazastreifen überdenken, sagte der Bundeskanzler heute bei seinem Besuch in Israel, und er forderte eine Waffenruhe. Die israelische Armee hat als Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas inzwischen fast 32.000 Menschen getötet, darunter mehr als 13.000 Kinder. Eine Todesrate bei Kindern wie in kaum einem anderen Konflikt, sagt UNICEF heute. Jan-Christoph Kitzler berichtet.
Das Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Israels Premier Benjamin Netanyahu dauerte etwas über eine Stunde und schon vorher war klar, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Scholz hatte in Jordanien von der für den Gazastreifen notwendigen humanitären Hilfe gesprochen und von einer Perspektive für die Zeit nach dem Gazakrieg. Netanyahu hatte dagegen nochmals betont, dass die Offensive in Rafah ganz im Süden des Gazastreifens weiterhin bevorstehe und gefragt, ob die Welt den Terror des 7. Oktober denn schon vergessen habe. Olaf Scholz sprach dann in Jerusalem vom Terror der Hamas und den vielen Toten. Er sprach von den immer noch verschleppten Geiseln, aber dann sprach er auch von den Folgen eines Krieges, der nun schon mehr als 5 Monate andauert. In diesen 5 Monaten ist die Zahl der zivilen Todesopfer sehr stark angestiegen, viele würden sagen zu stark. Israel verfolgt ein legitimes Ziel, indem es die Hamas-Terroristen bekämpft, nie wieder ein 7. Oktober. Aber je länger der Krieg dauert, je mehr zivile Opfer es gibt, je verzweifelter die Lage der Menschen in Gaza wird, umso stärker wird die Frage, unabhängig davon, wie wichtig das Ziel ist, kann es einen so furchtbar hohen Preis rechtfertigen oder gibt es andere Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen? Netanyahu betonte, wie schon so oft, die Bemühungen der israelischen Armee, zivile Opfer zu vermeiden und mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Seit Kriegsbeginn betonen Vertreter Israels, die Verantwortung für all das, was im Gazastreifen passiert, liege ausschließlich bei der Hamas, auch bei der Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern.
The main problem that we see.
Das größte Problem, das wir sehen, ist die Verteilung der Hilfe, wenn sie nach Gaza kommt. Sie wird von der Hamas und anderen geplündert. Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, um das zu verhindern. Die Verantwortung dafür und für die zivilen Opfer sollte der Hamas zugesprochen werden. Israel wird alles tun, um die Opfer zu minimieren und die humanitäre Hilfe, die benötigt wird, zu maximieren. Hunderttausende Menschen im Gazastreifen sind nach Angaben der Vereinten Nationen vom Hungertod bedroht. Fast 32.000 Tote gibt es im Gazastreifen seit Kriegsbeginn, sagen palästinensische Quellen, darunter der Großteil Frauen und Minderjährige. Auch die Bundeswehr wirft seit ein paar Tagen Hilfsgüter über Gaza ab. Dem Kanzler ging es im Gespräch mit Netanyahu aber auch um eine Perspektive für die Zeit nach dem Krieg. Während Netanyahu betonte, der Tag danach sei der Tag nach der Hamas, sprach sich Scholz noch einmal deutlich für einen palästinensischen Staat aus.
Terror against Israel must be fought consistently.
Terror gegen Israel muss konsequent bekämpft werden, aber Terror kann nicht mit militärischen Mitteln allein bekämpft werden. Wir brauchen eine Lösung dieses Konflikts, die nachhaltige und dauernde Sicherheit garantiert. Die kommt nicht mit höheren Mauern und tieferen Gräben, sie kommt mit einer positiven Perspektive für Israelis und Palästinenser. Eine Perspektive, in der Palästinenser Verantwortung über ihre eigenen Angelegenheiten übernehmen und sich selbst verwalten können. Hier ist der Dissens vielleicht am größten, das wurde auch an den Worten Netanyahus deutlich. Wir glauben, dass der Schlüssel zum Frieden Sicherheit ist. Viele glauben, dass der Schlüssel zu Sicherheit Frieden ist. Aber ohne ein starkes Israel ist Frieden nicht nachhaltig. Wenn uns ein Weg zum Frieden angeboten wird, der Israel so schwächt und es unfähig macht, sich selbst zu verteidigen, während unsere Nachbarn immer noch dem Ziel anhängen, den jüdischen Staat zu zerstören, dann machen wir keinen Fortschritt im Frieden. Deshalb braucht Israel die notwendige Sicherheitsverantwortung in diesem kleinen Gebiet. Ansonsten übernehmen die Radikalen.
The radicals take over.
Netanyahu hatte in den letzten Wochen immer wieder deutlich gemacht, dass es einen palästinensischen Staat mit ihm nicht geben werde. Stattdessen baut seine Regierung auch in Kriegszeiten die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland weiter aus. Nicht nur Deutschland wird von Menschenrechtsorganisationen dafür kritisiert, dass das keine Konsequenzen hat.
Über das Treffen von Scholz und Netanyahu berichtete Jan-Christoph Kitzler. Keine echten Gegenkandidaten, keine unabhängige Wahlbeobachtung, dafür aber Manipulationen und Festnahmen. Und obwohl das Ergebnis der Präsidentenwahl in Russland schon vorher klar war, gab es dann am Ende doch noch eine Überraschung. Nämlich, dass der Protest gegen Machthaber Putin sichtbar wurde, und zwar vor den Wahlurnen. Am Ergebnis ändert das nichts. Die Wahlkommission hat Putin sogar ein Rekordergebnis von vorläufig knapp 88% der Stimmen zugesprochen und auch noch einen Rekord bei der Wahlbeteiligung. Frank Eichmann.
Russlands westlichste Wahllokale in Kaliningrad schlossen um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Damit endeten die 3 Tage Abstimmung. Dies ist seit der Covid-Zeit üblich und dürfte dabei geholfen haben, die Wahlbeteiligung von 2018 zu übertreffen. Statt der damals knapp 68% sind es nun nach offiziellen Angaben über 73%. Dass insbesondere Staatsbedienstete dringlich zur Wahl aufgefordert wurden und viele als Beweis Selfies in oder vor Wahllokalen machten, mag ebenfalls einer höheren Wahlbeteiligung gedient haben, ebenso die massive Werbung online abzustimmen, was jede nachträgliche Überprüfung des Abstimmverhaltens unmöglich macht. Auch die Wahlen unter Kriegsrecht in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten mit unklarer Datenbasis, aber überdurchschnittlicher Wahlbeteiligung würde Fragen aufwerfen, aber OSZE-Wahlbeobachter waren gar nicht erst zugelassen worden. Am Sonntag gab es in den Wahllokalen, wie hier im Nordwesten Moskaus, nach eher müdem Beginn plötzlich größeren Andrang. Punkt 12 Uhr zum Mittag gegen Putin, zudem noch Alexei Nawalny kurz vor seinem plötzlichen Tod in russischer Haft aufgerufen hatte, danach auch seine Witwe. Anderswo gab es lange Schlangen, hier im Wahllokal im Moskauer Nordwesten eine kleine Gruppe Wartender. Was dieser etwa 40-Jährige so erklärte. Erstens mussten viele meiner Bekannten und Freunde schon am ersten Tag abstimmen. Außerdem sind viele sehr eingeschüchtert. Die Staatsanwaltschaft von Moskau hat offiziell erklärt, dass dies eine extremistische Aktion sei. Wobei mich interessieren würde, wie man eine Beteiligung an einer Wahl als Extremismus auslegen kann. Aber es kommen immer noch Leute, also die Aktion funktioniert. Allerdings registrierte das Bürgerrechtsprojekt OVD Info bis zum Abend 75 Festnahmen im Land. Kurze Zeit nach dem Protest wieder normale Abstimmung, allerdings mit mehreren uniformierten und bewaffneten Polizisten im Wahllokal. Umfrage unter den Wählern. Was soll der neue Präsident anders machen? Vom neuen Präsidenten erwarte ich, dass alles wie beim Alten bleibt. Das reicht ja aus, denn er ist sehr zielstrebig, positiv und anständig. Ich erwarte leider die Fortsetzung dieses sinnlosen Krieges und kurz gesagt, ich erwarte nichts Gutes. Dass Russland endlich ein normales, demokratisches Land wird, das hoffe ich. Echte Wahlen, ein echtes Gerichtssystem, echte Polizei und nicht das, was wir jetzt haben. Aber ich habe unglaublich viele Bekannte, die einer Art Hirnwäsche unterzogen wurden, bei denen 2 + 2 = 5 ergibt oder 3, aber nicht 4. In der Zahlenlogik der Kreml-Polittechnologen galt neben der hohen Wahlbeteiligung eine möglichst hohe Zustimmung zum Amtsinhaber als wichtig, also mehr als die knapp 77% aus dem Jahr 2018. Da echte Gegenkandidaten mit einer anderen Sicht auf die sogenannte spezielle Militäroperation, den Krieg gegen die Ukraine, ausgeschlossen wurden und neben Putin nur 3 konforme Zielkandidaten auf den Stimmzetteln standen, kann der russische Präsident auf ein hohes Ergebnis setzen. Interessant daneben wird die Zahl der ungültigen Stimmen. Die Wahlbeobachtungsorganisation Golos, die nicht in den Stimmlokalen arbeiten durfte, sammelte über 1500 Meldungen über mutmaßliche Verstöße, an Nummer 1 das Einwerfen von mehreren Stimmzetteln durch eine Person. Das offizielle, vorläufige amtliche Endergebnis der Präsidentschaftswahl soll im Verlaufe des Montags vorgelegt werden.
Frank Eichmann berichtete. Die EU will enger mit dem autoritären Regime in Ägypten kooperieren. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dazu heute ein Partnerschaftsabkommen in Kairo unterschrieben. Ägypten soll Milliarden bekommen und dafür unter anderem Geflüchtete von der Flucht in die EU abhalten. Außerdem geht es um Flüssiggas und um Terrorismusschutz. Pro Asyl spricht von einer schäbigen und korrupten Dealpolitik. Einzelheiten von Thilo Spanel.
Immerhin bis zu 20% der Geflüchteten, die in Italien mit dem Boot ankommen, stammte bis vor ein paar Jahren noch aus Ägypten. Ein wesentlicher Grund, warum die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, begleitet von mehreren Regierungschefs verschiedener EU-Staaten, sich am Wochenende mit dem ägyptischen Staatschef Abdel Fattah al-Sisi getroffen hat. Es geht darum, einen Deal zu finden, um die illegale Migration aus Nordafrika nach Europa einzudämmen.
Der Deal ist hochproblematisch, denn er wird die Interessen Europas nicht erfüllen. Es wird nicht weniger Migration geben. Zumindest ist das, was wir aus vorherigen Fällen lernen, genau etwas, was dagegen spricht.
Resümiert Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Denn auch wenn Ägypten und die EU seit 2015 Partner im Bereich Migrationskontrolle sind und seit einigen Jahren kaum noch Menschen an der ägyptischen Küste die Boote besteigen, fliehen Ägypter und Ägypterinnen mittlerweile nach Libyen und versuchen es von dort.
Gleichzeitig wird Sisi sich daran bereichern. Wir peppeln hier ein autoritäres Regime und das tun wir alles auf dem Rücken von Flüchtenden und Migranten. Deswegen ist es wirklich ein für alle Seiten negativer Deal.
Auf rund 7,4 Milliarden Euro in Finanzhilfen kann die ägyptische Regierung bis Ende 2027 hoffen, um unter anderem den Kampf gegen die unerwünschte Migration voranzutreiben. Der ägyptischen Regierung kommen die Finanzhilfen gelegen, denn das nordafrikanische Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Viele Menschen haben mit der Inflationsrate von 35% sowie einer hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Immer mehr Ägypter rutschen in die Armut. Deshalb, so betonte es die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der abschließenden Pressekonferenz in Kairo, wolle man die Finanzhilfen breit streuen.
Economic and investment plan in place, but we can do much more.
Man wolle noch mehr investieren, so von der Leyen, sei es in erneuerbare Energien, Digitalisierung oder in den Agrarsektor. Expertinnen wie Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung, sind überzeugt, dass der Deal nicht nur nutzlos ist, sondern zum Problem für die EU werden könnte. Denn Europa mache sich erpressbar. Immerhin würden knapp 500.000 Geflüchtete und rund 6 Millionen Migranten und Migrantinnen in Ägypten leben, schätzen die Vereinten Nationen. Einen Punkt, den der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi auf seiner Abschlussrede betonte. Wir sind uns einig darüber, dass Ägypten auch weiterhin Unterstützung bei der erfolgreichen Regulierung der Migration braucht. Immerhin beherbergen wir Millionen an Migranten in unserem Land. Ägyptische Menschenrechtler kritisieren den EU-Deal. Zu wenig würde man auf die Zustände in Ägypten achten. Weder darauf, wie Ägypten mit Geflüchteten aus anderen afrikanischen Ländern umgeht, noch darauf, dass unter dem Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi Schätzungen zufolge etwa 70.000 politische Gefangene in den ägyptischen Gefängnissen sitzen. Angesichts dieser Realität zeigt sich, der ägyptische Präsident ist alles andere als der stabile und verlässliche Partner, der er vorgibt zu sein und den die EU gerne in ihm sehen würde.
Die EU will mit Ägypten enger kooperieren. Das waren Informationen von Thilo Spanhell. Und damit kommen wir jetzt ins Inland. Die CDU möchte das Bürgergeld abschaffen und eine neue Grundsicherung einführen. Menschen, die nicht arbeiten wollen, denen soll dann schlimmstenfalls das Geld ganz entzogen werden. Morgen will der Bundesvorstand die Pläne beschließen, die die CDU nach der nächsten Bundestagswahl umsetzen möchte, falls sie in Regierungsverantwortung kommt. Diejenigen, die derzeit in Regierungsverantwortung sind, die halten nicht so wirklich viel von den Plänen. Jörg Münchenberg.
Die SPD hat auf die CDU-Pläne für eine radikale Reform des Bürgergeldes mit scharfer Kritik reagiert. Mit ihrem Vorstoß zementiere die CDU dauerhaft Armut für Kinder und Eltern, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Katja Mast, jetzt der Bild am Sonntag. Niemand wolle zudem ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber es gebe auch keins, betonte Mast. Bereits gestern hatte auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil die Vorschläge der Opposition zurückgewiesen.
Die Union gibt Antworten auf die aktuelle wirtschaftspolitische Lage, in der wir sind, indem sie arbeitende Menschen gegen Menschen ausspielt, denen es gerade nicht so gut geht, die gerade auf Unterstützungsleistungen des Staates angewiesen sind. Wir erleben, dass Renten gekürzt werden sollen, dass Renteneintrittsalter erhöht werden soll. Also der Union fällt nie etwas anderes ein als Angriff auf den Sozialstaat.
Morgen will der CDU-Bundesvorstand eine Beschlussvorlage zur grundlegenden Reform des Bürgergeldes beschließen. Das vielseitige Konzept sieht vor, die bisherige Leistung in neue Grundsicherung umzubenennen. Damit solle Klarheit geschaffen werden, dass die staatliche Unterstützung nur denen zustehe, die ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Arbeit oder Vermögen bestreiten können, heißt es in dem Papier. Zudem sei der Begriff Bürgergeld irreführend und Ausdruck eines Konzepts des bedingungslosen Grundeinkommens.
Wir möchten das System fordern und fördern wieder einführen. Jemand, der Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, der kann nicht erwarten, dass das andere für ihn bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen.
So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der ARD. Deshalb will die Partei auch die Sanktionsmöglichkeiten deutlich verschärfen und schneller als bislang durchsetzen. Sogenannte Totalverweigerer sollen keine staatliche Hilfe mehr erhalten. Und wer 3 Monate lang keinen Kontakt mehr zum Jobcenter hatte, soll ebenfalls den Status der Hilfsbedürftigkeit verlieren. Auch das eigene Vermögen von Bürgergeldempfängern soll nach den Vorstellungen der CDU neu bewertet und früher als bislang berücksichtigt werden. Die bisherige Karenzzeit von 1 Jahr soll demnach entfallen und die Vermögensprüfung wieder ab dem 1. Tag gelten. Außerdem sollen die Schwellenwerte für das Sondervermögen abgesenkt und von der Zahl der Arbeitsjahre abhängig gemacht werden. Details nennt das Konzept an dieser Stelle aber nicht. Doch auch die Sozialverbände lehnen die Vorschläge ab. So meinte etwa Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in der ARD zu den verschärften Strafmaßnahmen gegenüber den Bedürftigen.
Mit Sanktionen würde man ihnen praktisch den letzten Tritt geben.
Die Ampel hatte erst im Februar dieses Jahres die Sanktionsmöglichkeiten für Totalverweigerer verschärft. Demnach kann das Jobcenter Arbeitslosen das Bürgergeld für maximal 2 Monate komplett streichen, wenn die Betroffenen eine Arbeitsaufnahme immer wieder verweigern.
Aus Berlin berichtete Jörg Münchenberg. Schülerinnen und Schüler sollen besser auf Krisen und den Kriegsfall vorbereitet werden. Wenn es nach der Bundesbildungsministerin geht, soll es in Schulen dann bald Zivilschutzübungen geben und auch Besuche von Jugendoffizieren der Bundeswehr. Der Deutsche Lehrerverband findet das gut. Was BildungspolitikerInnen davon halten, das fasst Sarah Beham zusammen.
In der Zeitenwende brauche es ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr, auch an Schulen. Davon ist Bildungsministerin Stark-Watzinger überzeugt und schreibt das auch so auf der Plattform X, ehemals Twitter. Unterstützung erhält sie von ihrer Parteikollegin Ria Schröder. Sie ist bildungspolitische Sprecherin der FDP und meint, Kinder und Jugendliche müssten in der Schule auf Krisen und Kriege vorbereitet werden.
Also zum Beispiel, wie verhalte ich mich, wenn eine Krise passiert? Das kann ja auch sowas sein wie das Hochwasser im Ahrtal. Auch handfestes Wissen wie Erste-Hilfe-Kurse sollten in den Schulen dazugehören. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass auch Jugendoffiziere der Bundeswehr an allen Schulen eine offene Tür finden, um mit jungen Menschen über ihre Arbeit zu sprechen.
Ähnlich sieht das auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Stefan Düll. Schulen müssten Kinder ehrlich die Herausforderungen der Zeit vermitteln.
Vergessen wir nicht, junge Menschen mit Kriegserfahrung sitzen bereits in vielen Klassenzimmern. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan oder der Ukraine. Zivilschutzübungen im Hinblick auf eine militärische Bedrohung sind nicht angebracht.
Jugendoffiziere hingegen befürwortet Düll und sieht sie als Experten für Sicherheitsfragen an. Sie können bereits jetzt schon an Schulen geholt werden. In Bayern soll das bald öfter passieren. Als erstes Bundesland will der Freistaat die Bundeswehr per Gesetz stärken. Ende Januar erklärte Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU:
Wir halten es für wichtig, dass im Bereich der politischen Bildung Jugendoffiziere in den Schulen zur Verfügung stehen können und dort politische Gespräche führen können, um die Arbeit der Bundeswehr zu erklären.
Eine Vermischung von politischer Bildung und Anwerbung für den Militärdienst soll es nicht geben. Das aber bezweifelt beispielsweise die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und meint, Schule darf kein Ort von Rekrutierung sein. Von Bildungspolitikern, auch aus den eigenen Reihen der Ampelparteien, kommt gezielt Kritik an Bildungsministerin Stark-Watzinger, die eine Debatte über die Krisenvorbereitung an Schulen ausgelöst hat. Die Zeitenwende werfe zwar sicherheitspolitische Fragen auf, meint der Grünen-Politiker Kai Gehring, der Vorsitzender des Bildungsausschusses ist, aber
Angesichts schwacher PISA-Ergebnisse ist es Ihre Kernaufgabe, die zentralen Baustellen unseres Bildungssystems anzupacken. Gemeinsam mit den Bundesländern braucht es akut Fortschritte in zahlreichen Bildungsfragen, aber eben keine Angstmacherei mit Kriegsrhetorik.
Stark-Watzinger sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Reaktionen zeigten, dass es eine notwendige Debatte sei, die im Bildungsbereich noch intensiver erfolgen müsste. Denn für die FDP-Politikerin zählt der Bereich Bildung zur kritischen Infrastruktur.
Das waren Einzelheiten von Sarah Beham. Landwirtinnen und Landwirte in Spanien und auch in Polen haben wieder gegen die Agrarpolitik der EU demonstriert. Deshalb ist ein Grenzübergang zwischen Polen und Deutschland unpassierbar. Martin Adam.
Polnische Landwirte blockieren seit dem frühen Sonntagnachmittag den polnisch-deutschen Grenzübergang Świerzko bei Frankfurt-Oder. Die Blockade betrifft alle Fahrspuren, sodass kein Grenzverkehr mehr möglich ist. Lkw werden an andere Grenzübergänge umgeleitet. Der Personenverkehr fließt derzeit vor allem durch die Frankfurter Innenstadt in Richtung Subice. Ab Montag ist durch den Pendlerverkehr mit deutlichen Einschränkungen und langen Staus zu rechnen. Der Grenzübergang Świerzko verbindet die polnische A2 mit der deutschen A12 und ist die direkte Verbindung zwischen Warschau und Berlin. Täglich passieren hier zwischen 17.000 und 20.000 Lkw die Grenze. Die polnischen Bauern protestieren seit Monaten vor allem gegen ukrainische Landwirtschaftsimporte, aber auch gegen die EU-Agrarpolitik. Bisher konzentrierten sich die Demonstrationen jedoch meist auf die polnisch-ukrainische Grenze. Ende vergangener Woche war die EU-Kommission auf Forderungen unter anderem aus Polen eingegangen und hatte Umweltauflagen für die Landwirtschaft teils deutlich gelockert. Die polnischen Landwirte haben trotzdem angekündigt, weiter zu protestieren.
Aus Warschau war das Martin Adam. Und damit schauen wir jetzt noch, was die Zeitungen von morgen kommentieren. Das haben wir zusammengefasst in der Presseschau. Philipp Früh hat das getan und präsentiert wird es von Richard Hucke.
Nach den Scheinwahlen in Russland steht Präsident Putin wie erwartet vor einer weiteren Amtszeit. In der Badischen Zeitung aus Freiburg ist zu lesen, laut Staatsmedien sollen 87% der Wähler für Amtsinhaber Putin gestimmt haben. Dabei ist es unerheblich, ob er nun mit 66 oder 99% wiedergewählt worden sein will. Er hat längst ein System installiert, in dem alle TV-Kanäle und Wahlbehörden für ihn arbeiten, genauso wie die Staatsbetriebe, die ihre Belegschaften zwingen, für Putin zu stimmen. Die neue Osnabrücker Zeitung ergänzt, echte oppositionelle Kandidaten waren nicht zugelassen. Hinweise auf Betrug an den Urnen gibt es reichlich. Und dass Putin sich auch in den von Moskau annektierten Gebieten im Schatten schwer bewaffneter Soldaten hat wählen lassen, belegt des Usurpators Geist. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle hebt die Proteste am Rande der Wahlen hervor. Durch massenhaftes Besuchen der Wahllokale am Sonntagmittag, wozu Anhänger des verstorbenen Oppositionellen Nawalny aufgerufen hatten, und durch ungültige Wahlzettel setzten Russinnen und Russen kleine Zeichen der Ablehnung. Nadelstiche nur, es waren zu wenige, um die Wahl ernsthaft zu gestören, aber zu viele, um sie zu vertuschen. Was bleibt den Menschen in einem System, das ihnen mit immer drastischeren Mitteln den Mund verbietet, fragt die neue Presse aus Coburg. Sie ziehen sich zurück in eine Art politischen Winterschlaf. Manche nutzen die noch so kleinen, leisen Möglichkeiten, doch ihre Unzufriedenheit kundzutun. Und der Rest sitzt auf dem Sofa und besingt den Präsidenten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, Diktator Putin hat sein Land nach dieser Wahlfarce noch fester im Griff als zuvor. Umso wichtiger ist es, ihm von außen Widerstand entgegenzusetzen, vor allem durch massive Unterstützung der Ukraine. Ein Scheitern Putins dort wäre auch für Russland das Beste. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit der Reise von Bundeskanzler Scholz nach Israel vor dem Hintergrund des Nahostkriegs. Die Mahnungen von Bundeskanzler Scholz in Richtung Israel werden schärfer. Das ist auch notwendig. Doch in der Stadt Rafah, wo mehr als 1 Million Palästinenser Zuflucht vor den Kämpfen gesucht haben, zeigt sich überdeutlich das Dilemma der deutschen Haltung. Der Appell, immer das Leid beider Seiten zu sehen, ist mit jedem Tag schwerer durchzuhalten. Ein deutscher Kanzler hat nicht die Macht, im Nahostkonflikt an vorderster Stelle zu vermitteln, gibt der Kölner Stadtanzeiger zu bedenken und sieht Scholz dennoch in einer wichtigen Position. Israel hat in der Welt im Wesentlichen nur noch die USA und Deutschland auf seiner Seite. Tel Aviv hat viel zu verlieren, wenn diese beiden auch noch auf Distanz gehen.
Soweit die Presseschau von Philipp Früh aus unserer Nachrichtenredaktion, vorgetragen von Richard Hucke. Damit endet diese Ausgabe von Das war der Tag. Ich bin Stefanie Rode. Danke, dass Sie zugehört haben und kommen Sie gut durch die Nacht.